Es ging um die Wurst in Zürich 1522. Der Buchdrucker Froschauer, der lud während der Fastenzeit zu sich nach Hause ein zum Wurstessen. Das berühmte Zürcher Wurstessen. Und sie haben sich damit über die Regeln, die damals von der Kirche her gegolten haben, hinweggesetzt, wo es eigentlich während der Fastenzeit streng verboten war, irgendwas an Fleisch oder Wurst und so weiter zu essen. Und am ersten Sonntag von der Fastenzeit dort, am 9. März 1522, trafen sie sich in der Innenstadt da von Zürich in dem Haus von diesem Buchdrucker Froschauer und aßen Wurst. Extra. Demonstrativ während der Fastenzeit, um zu zeigen, wir akzeptieren das nicht, von außen, von der Kirche, irgendwelche Regeln befolgen zu müssen. Wir machen da nicht mehr mit. Und Zwingli, der Großmünsterpfarrer damals zu der Zeit, er war dabei. Er hat wohl nicht mitgegessen, er hat das Ganze gut geheißen. Er hat das unterstützt und so nahm er die Reformation in Zürich ihren Lauf, wo Leute neu entdeckt haben, was sagt eigentlich die Bibel? Wir wollen uns nicht an irgendwelche Regeln halten, die uns die Kirche aufdrückt. Wir wollen uns an das halten, was Gott selber gesagt hat. Wir wollen uns an das halten, was die Bibel sagt. Jetzt, wie ist das heute mit dem Fasten? Das Thema heute heißt, wie sollen Christen fasten? Also erstmal, sollen Christen überhaupt fasten? Und wenn ja, wie sollen sie das tun? Wenn wir heute über das Fasten reden, dann geht es nicht um gesundheitliche Gründe, die es dafür geben kann, wie Heilfasten und so weiter, sondern es geht ums Fasten mit der Ausrichtung auf Gott. Kleine Umfrage dazu, ich gebe euch drei Antwortmöglichkeiten. Was denkt ihr? Ich lese es zuerst vor, danach könnt ihr euch melden, wenn ihr das euch outen wollt, was eure Meinung ist. Also eine Möglichkeit ist, Fasten hat für Christen keine Bedeutung. Zweite Möglichkeit, Fasten ist eine gute Sache. Drittens, jeder Christ sollte regelmäßig fasten. Also, wer ist für erstens? Fasten hat für Christen keine Bedeutung. Keiner so mutig, das ehrlich zu zeigen. Zweitens, Fasten ist eine gute Sache. Drittens, jeder Christ sollte regelmäßig fasten. Viertens, wer fastet jetzt gerade? Nein, das ist genau nicht die Idee. In der Bergpredigt äußert sich Jesus genau zu diesem Thema vom Fasten. Und im Zusammenhang haben wir die letzten zwei Wochen schon gesehen, dass Jesus drei klassische Bereiche anspricht, die damals für Juden gang und gäbe waren, wie sie ihren Glauben an ihren Gott ausgedrückt haben. Und die drei Bereiche, die sind das Spenden, wir zuerst angeschaut haben, vor zwei Wochen, die sind das Beten, letzte Woche, und heute eben das Fasten. Das heißt, wer damals Jude war, dem musste man nichts darüber erzählen, dass es doch vielleicht mal angebracht wäre, sondern für den war das klar. Zu seinem Glauben, zu seinem jüdischen Alltag gehörte es, dass er regelmäßig Spenden, Almosen gibt an die Armen, dass er regelmäßig betet und dass er in gewissen Abständen fastet. Und deshalb wendet sich Jesus an diese drei Bereiche oder äußert sich dazu. Und immer wieder ist so ein gleiches Muster in diesem Kapitel 6 von der Bergpredigt oder in diesem Abschnitt der Bergpredigt zu lesen, dass die einen Juden eben daraus, aus diesen drei Bereichen, eine Show gemacht haben und sich damit dargestellt haben, wie toll und wie viel sie spenden und wie beeindruckend sie beten und auch wie sie fasten. Und Jesus sagt seinen Nachfolgern, seinen Jüngern, an die die Bergpredigt gerichtet ist, sagt er, ihr sollt da nicht mitmachen. Euch erstens nicht beeindrucken lassen und zweitens euch das nicht abschauen, wie andere das tun und ihren Glauben so vor anderen darstellen. Matthäus 6, übers Fasten, Verse 6, 16 bis 18. Wenn ihr fastet, setzt keine Leidensmiene auf wie die Heuchler. Sie vernachlässigen ihr Aussehen, damit die Leute ihnen ansehen, dass sie fasten. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn damit schon erhalten. Wenn du fastest, pflege dein Haar und wasche dir das Gesicht, wie sonst auch. damit die Leute dir nicht ansehen, dass du fastest. Nur dein Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist, soll es wissen. Dann wird dein Vater, der ins Verborgene sieht, dich belohnen. Wieder sagt Jesus, macht es nicht wie sie. Macht es nicht wie die Heuchler. Sie bekommen den Applaus der Leute, aber das ist alles, was sie kriegen. Von Gott haben sie nichts zu erwarten. Macht ihr es anders. Zeigt euren Glauben ehrlich und Gott wird euch belohnen. Schauen wir zunächst, was die Bibel sonst insgesamt noch über das Fasten zu sagen hat. An anderen Stellen. Jetzt normalerweise, wenn in der Bibel vom Fasten die Rede ist, dann geht es um den Verzicht aufs Essen. Trinken ist fast nie im Blick, sondern es geht hauptsächlich schwerpunktmäßig um den Verzicht auf Essen. Im Alten Testament gibt es, erstaunlicherweise, genau einen Tag, der vorgeschrieben war, an dem die Israeliten fasten sollten. Also einen Tag Pflichtfasten im Jahr. Das war der große Versöhnungstag, Yom Kippur. Der leitende Priester, der hohe Priester, durfte nur an diesem Tag in den ansonsten verbotenen Bereich des jüdischen Heiligtums und das betreten, an diesem einen Tag, dem Versöhnungstag. 3. Mose, wo ganz viele dieser Vorschriften gegeben sind, drückt das folgendermaßen aus, Kapitel 16. Denn an diesem Tag wird Wiedergutmachung für euch geschaffen, um euch zu reinigen. Und ihr werdet in der Gegenwart des Herrn von allen euren Sünden rein. Es soll ein Tag völliger Ruhe sein, an dem ihr fasten sollt. Ein Tag im Jahr war vorgeschrieben. Alle anderen Fastenzeiten oder Arten, die im Alten Testament auftauchen, waren freiwillig. Oder waren Zeiten, die Menschen sich selber genommen haben, aus gewissen Gründen. Was waren das für Gründe? Zum Beispiel ist im Alten Testament beschrieben, dass Menschen gefastet haben vor wichtigen Ereignissen, die anstanden. Mose zum Beispiel, bevor er die 10 Gebote von Gott bekommen hat, was so ein Meilenstein ist in der israelitischen Geschichte. Gott schließt einen Bund mit seinem Volk, nachdem sie aus Ägypten befreit waren. Ein Neuanfang. Gott schließt einen Bund und gibt seine guten Gebote. Davor fastet Mose auf diesem Berg Sinai vor einem wichtigen Ereignis. Als zweites, zu einer Zeit von großer Trauer wird gefastet. Nehemia, der am Hof des Königs weit weg von zu Hause diente, bekommt Nachricht, wie es in Jerusalem, in seiner Heimat aussieht und wie katastrophale Zustände dort herrschen. Und was tut er? In seiner Trauer fastet er. Als Zeichen von großer Trauer. Ein dritter Grund, warum Menschen fasten im Alten Testament, ist, dass sie umkehren zu Gott und damit ausdrücken und bereuen, wir haben gegen Gott gelebt. Es gibt dieses kleine und kurze Buch des Propheten Jona, der in vielem ein schlechtes Vorbild ist und ein launischer Prophet ist und eigentlich überhaupt nicht möchte, dass die Leute die Nachricht von Gott hören, weil sie eigentlich die Feinde sind, die Assyrer dort in Ninive. Und über gewisse Umwege kommt er doch dorthin und hält, ich weiß nicht, eine feurige Predigt oder vielleicht auch nicht. Jedenfalls passiert etwas. Und Jona 3, Vers 5 heißt, nach dieser Predigt, da glaubten die Einwohner Ninives an Gott. Und alle vom Höchsten bis zum Geringsten beschlossen zu fasten und sich in Säcke zu kleiden. Als Zeichen ihrer ehrlichen und ernsthaften Umkehr vor dem Gott des Himmels und der Erde. 4. Möglichkeit, warum Menschen gefastet haben, ist in Krisenzeiten. Als im Persischen Reich es ganz nah dran war, dass die Juden ausgerottet werden sollen. Aufgrund eines Dekrets des Königs rief Esther dazu auf, fasten wir in dieser Zeit der Krise und erwarten von unserem Gott, dass er eingreift. Wir haben es nicht in der Hand, er muss es tun und wir fasten jetzt. Denn Fasten drückt aus, ich brauche Gott noch mehr als die Nahrung. Ich brauche Gott noch mehr als das Essen. Ich suche ihn, ich suche seine Hilfe, seine Vergebung, seine Führung. Wenn wir ins Neue Testament schauen, in Bezug aufs Fasten, dann sehen wir dort, es gibt keine Pflicht mehr zu fasten. Also ihr habt recht gehabt, vorhin hat keiner sich gemeldet und sagte, jeder Christ sollte fasten. Es gibt keine Pflicht zu fasten. Woran liegt das? Damals im Alten Testament war der vorgeschriebene Fastentag der Versöhnungstag. Einmal im Jahr. Im Neuen Testament gibt es einen neuen Versöhnungstag, weil Jesus der wahre Priester ist. Der wahre Priester ist der Vermittler zwischen Gott und uns Menschen. Er sich stellvertretend opfert am Kreuz und die Schuld auf sich nimmt. Danach ist kein weiteres Opfer mehr nötig. Wer an Jesus glaubt, dem vergibt Gott alle Sünden. Glaubst du das? Daran erinnern wir uns, wenn wir nachher das Abendmahl feiern zusammen. Das ist eine Erinnerung. Es ist nicht, dass wir neu wieder ein Opfer darbringen müssen, sondern eine Erinnerung daran, was Jesus getan hat. Eine Feier dessen. Und dass dieses Opfer von Jesus gilt, das belegt seine Auferstehung. Dass Gott seinen Sohn auferweckt, damit bestätigt er, das gilt. Dass er dieses vollkommene Opfer dargebracht hat. Er lebt und wir können heute durch seinen Geist mit ihm leben. Also seit dem Neuen Testament ist das Fasten keine Pflicht mehr. Und doch lesen wir von zahlreichen Personen, die auch im Neuen Testament freiwillig fasten. Jesus zum Beispiel. Bevor er seinen Dienst anfängt, mit dem Alter von 30 Jahren ungefähr, fastet er. Man nimmt sich diese Auszeit in der Wüste, um sich darauf vorzubereiten, vor dieser intensiven Zeit, die er in diesen 3 Jahren gelehrt und umhergezogen ist, Menschen geholfen hat, gedient hat, einiges erlitten hat und schlussendlich starb. Die Prophetin Hanna wird erwähnt. Sie verbrachte ihre ganze Zeit im Tempel und diente Gott Tag und Nacht mit Fasten und Beten. Spannend ist, die Jünger von Jesus, die fasten nicht. Und drum sind einige ein bisschen verwirrt, die Nachfolger, Anhänger von Johannes dem Täufer zum Beispiel, sie kommen dann zu den Jüngern von Jesus und sagen, ja, Moment mal, also wir fasten viel und die Pharisäer fasten viel und ihr nicht? Wieso nicht? Und Jesus verteidigt sie und sagt zu ihnen, sollen die Hochzeitsgäste denn traurig sein und fasten, solange der Bräutigam noch bei ihnen ist? Die Zeit kommt früh genug, dass der Bräutigam ihnen genommen wird, dann werden sie fasten. Jesus meint sich selbst mit dem Bräutigam. Er sagt, ich bin die Hauptperson in der Geschichte Gottes. Jetzt gerade, wenn ich da bin, dann können meine Jünger direkt mit mir Kontakt haben und müssen nicht fasten und Gott irgendwo suchen. Ich bin jetzt da. Aber ich werde gehen. Nach meiner Zeit auf der Erde werden sie fasten. So berichtet die Apostelgeschichte danach, dass die Jünger und die Gemeinde in regelmäßigen Abständen immer wieder Zeiten vom Fasten eingelegt haben. Also wir sehen, Fasten ist für Christen keine Vorschrift, aber eine gute Sache. Also die vorhin beim zweiten aufgestreckt haben, die waren richtig, Fasten ist eine gute Sache. Jesus geht davon aus, dass seine Nachfolger regelmäßig fasten. Er sagt wiederum nicht, wenn ihr mal irgendwann auf den Gedanken kommt, vielleicht zu fasten, sondern er sagt, jedes Mal, wenn ihr fastet, macht es nicht so, sondern so. Wenn ihr fastet, setzt keine Leidensmiene auf wie die Heuchler. Sie vernachlässigen ihr Aussehen, damit die Leute ihnen ansehen, dass sie fasten. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn damit schon erhalten. Wer es ernst genommen hat, der hat 2-mal in der Woche gefastet, zur Zeit von Jesus. Und sie haben das richtig zelebriert, sozusagen, dass andere den knurrenden Magen hören und sie damit ausdrücken, hör doch mal, wie hingegeben ich Gott bin. Oder vermutlich sind sie extra ungekämmt und ungewaschen durch die Straßen gezogen mit finsterer Miene, um auszudrücken, wie sehr sie für Gott sich kasteien und leiden. Scheinbar oberfromm. Ihr Ziel lautete, damit die Leute ihnen ansehen, dass sie fasten. Und sie hatten Erfolg damit. Sie bekamen die Anerkennung der Leute. Andere Leute fanden das gut, das so zu sehen. Beeindruckend, wie die fasten und ihren Glauben zum Ausdruck bringen. Aber Gott fand es nicht gut. Schon die Propheten im Alten Testament kritisierten das Fasten des Volkes Gottes. Jesaja zum Beispiel, Kapitel 58. Das Volk hat nach außen hin fromm gelebt und gefastet. Aber hintenrum haben sie ihre eigenen Leute ausgebeutet. Und Gott hat das gesehen und gesagt, das passt nicht überein, wie ihr nach außen hin lebt und tut. Und hintenrum doch meine Gebote mit den Füßen tretet. An mehreren Stellen der Bibel steht der Grundsatz, Gott stellt sich den Stolzen entgegen, den Demütigen aber schenkt er Gnade. Wer möchte Gott zum Gegner haben? Gott stellt sich den Stolzen entgegen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Christen wirken manchmal auf Andersdenkende überheblich, als wollten sie was Besseres sein, was Besseres darstellen, als hätten sie das Leben immer im Griff. Verstecken wir uns nicht hinter einer frommen Fassade und tun so, als hätten wir immer alles im Griff, uns selbst immer im Griff. Geben wir zu, womit wir zu kämpfen haben. Geben wir zu, wenn wir Fehler gemacht haben. Geben wir zu, wo wir versagen. Geben wir zu, wo wir Zweifel haben. Wo wir Fragen haben. Wir sind nicht perfekt. Aber er ist es für uns. Wenn wir ihm nachfolgen, wohnt sein Geist in uns und verändert uns nach und nach, Jesus ähnlicher zu werden. Jesus stellt dem falschen Fasten die Alternative gegenüber. Er sagt, wenn du fastest, pflege dein Haar und wasche dir das Gesicht, wie sonst auch, damit die Leute dir nicht ansehen, dass du fastest. Nur dein Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist, soll es wissen. Dann wird dein Vater, der ins Verborgene sieht, dich belohnen. Die Neue Genfer Übersetzung ergänzt hier dieses »wie sonst auch«. In anderen Bibelübersetzungen steht es nicht, aber das ist genau das, was Jesus meint. Mach es wie sonst auch. Wer fastet, soll weder auffällig, ungepflegt noch aufwendig herausgeputzt daherkommen. Er soll einfach, ganz normal wie sonst auch, sich geben. Man soll es sich nicht ansehen lassen. Wir werden bei uns unten im Bistro zum Beispiel keine Plätze reservieren für die, die fasten. Ein extra Tisch, dass man sieht, also die sitzen jetzt hier mit saurer Miene vor dem leeren Teller. Nein, das werden wir nicht tun. Beim Fasten richten wir uns auf Gott aus und nicht auf andere Menschen. Jesus sagt, nur dein Vater, der soll es wissen. Und er betont wieder, dass die Jünger Gott zum Vater haben. Siehe letzte Woche. Und was macht der Vater? Was macht Gott, wenn er sieht, dass seine Kinder fasten? Was macht er dann? Zufrieden lächeln? Nein. Jesus sagt, dann wird dein Vater, der ins Verborgene sieht, dich belohnen. Das lohnt sich, das genauer anzuschauen. Was heißt das, dass Gott belohnt? Ist Fasten wie so ein Druckmittel Gott gegenüber? Wie so ein Hungerstreik? Ich esse jetzt nichts, bis Gott mir das gibt, was ich will. Dann kann er fast nicht anders. Nein, Fasten ist keine Technik, die Gott zum Handeln zwingt oder die Gott herumkriegen will, was er eigentlich nicht möchte, muss er dann doch tun, weil ich ja faste. Nein, wir können Gott nicht beeindrucken. Er schuldet uns nichts. Wir leben von seiner Gnade. Wir müssen seinen Segen uns nicht erarbeiten oder verdienen. Doch Fasten bedeutet Verzicht. Und Jesus macht denen ein großartiges Versprechen, die für ihn etwas aufgeben. Jeder, der um meinetwillen und um des Evangeliums willen Haus, Brüder, Schwestern, Mutter, Vater, Kinder oder Äcker zurücklässt, bekommt alles hundertfach wieder. Jetzt in dieser Zeit Häuser, Brüder, Schwestern, Mütter, Kinder und Äcker, wenn auch unter Verfolgungen und in der kommenden Welt das ewige Leben. Also Jesus vertröstet nicht nur, irgendwann kommt mal vielleicht irgendwo, irgendwie eine hoffentlich bessere Zeit. Sondern er sagt, wer jetzt in diesem Leben für mich etwas aufgibt, der wird es wieder bekommen. Der wird dafür den Segen von Gott erleben und in der kommenden Welt das ewige Leben. Der Vater versorgt seine Kinder. Und wenn das länger dauert, dann kann das schwierig sein für uns. Wenn wir das lesen und sagen, ich habe aber für Gott was aufgegeben, wo ist das, was er verspricht? Dann erleben wir dazu eine Spannung und dann kann das unser Vertrauen strapazieren. Und dann können wir einander helfen und ermutigen, zu warten und den Segen Gottes doch zu sehen und zu erleben. Wie wäre das, wenn wir jetzt schon alles bekommen, wir würden den Himmel nicht mehr brauchen. Aber wir leben in dieser Spannung, die sich für uns nicht so einfach auflösen lässt, aber für mich nicht. Ich kann nicht sagen, vertraue nur Gott und er wird dich reich machen. Das wäre zu billig, die Bibel so zu lesen. Aber es wäre auch zu billig zu sagen, du musst jetzt einfach ein ganz schwieriges Leben haben und nachher wird es dann irgendwann mal gut. Das ist auch nicht das, was die Bibel sagt. Wie kann der Lohn aussehen fürs Fasten? Er kann so unterschiedlich aussehen wie die Gründe, warum man fastet. Gott kann dich damit beschenken, dass du seine Nähe besonders erlebst. Die Nähe vom Vater im Himmel. Gott kann dir seinen Frieden in einer besonderen Weise schenken. Oft ist Fasten mit Gebet verbunden erwähnt. Und letzte Woche haben wir schon diesen Vers übers Beten gehört. Und der zweite Vers, Philipperbrief, Kapitel 4, Vers 7, der heißt, eben nachdem Paulus zum Gebet aufgerufen hat, sagt er, dann wird Gottes Friede, der all unser Verstehen übersteigt, eure Herzen und Gedanken bewahren, weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Und Paulus ist ein Beispiel dafür. Er selbst hat vieles und vieles erleiden müssen in seinem Leben. Und er sagt, als ich schwach war, war ich stark. Weil seine Gnade genug ist. Und er in mir die Stärke ist. Gott kann dir deine besondere Bitte erfüllen, wegen der du fastest. Er kann dir eine offene Frage, den Durchblick schenken. Ein Lohn ist garantiert, wenn wir fasten. Nämlich wenn wir fasten, was im Alten Testament ein Beispiel war, wo Menschen umgekehrt sind zu Gott. Wer fastet, weil er sich seiner Schuld vor Gott besonders bewusst ist, der wird Vergebung garantiert bekommen. Jetzt, wie kann das mit dem Fasten konkret aussehen? Vier Varianten. Erstens, komplett fasten. Für eine bestimmte Zeit nichts essen, außer Wasser, Säfte, Bouillon zu sich zu nehmen. Zweitens, teilweise zu fasten, also kein Fleisch oder keine Süßigkeiten zu sich zu nehmen für eine bestimmte Zeit. Drittens, kurzes Fasten, habe ich es mal genannt, eine Mahlzeit auszulassen, zum Beispiel einmal in der Woche eine Hauptmahlzeit, wie das Mittagessen, Abendessen. Viertens, anderes Fasten. Manche können aus gesundheitlichen Gründen nicht aufs Essen verzichten und müssen regelmäßig in gewissen Abständen alle paar Stunden kleine Portionen essen. Aber man kann für eine bestimmte Zeit auf was anderes verzichten. Man kann auf Social Media verzichten oder Fernseher oder irgendetwas anderes verzichten. Jetzt, bevor man sich hineinstürzt, ist es wichtig, eine Variante davon auszuwählen. Und wem das von der Gesundheit her möglich ist, dem empfehle ich das, mal aufs Essen zu verzichten. Weil da wird die Abhängigkeit von Gott besonders spürbar. Man kann so richtig auf den Geschmack kommen beim Fasten. Man sollte sich überlegen, wozu, warum man fasten möchte. Zum Beispiel, um ein bestimmtes Anliegen, das man hat, wofür man betet, um das zu unterstreichen. Jetzt ist es beim Fasten so, dass man Zeit spart, oder? Also wenn man sonst kochen würde, dann muss man eben, spart die Zeit fürs Kochen, auch fürs Einkaufen vorher, man spart die Zeit fürs Abwaschen. Und sinnlos wäre es, die freie Zeit, in der man nicht ist, mit Seriengucken zu verballern. Das wäre nicht der Sinn vom Fasten, wenn man sie einfach sonst irgendwie verplempert, die Zeit. Sondern nutzt die Zeit für Gott, zumindest einen Teil davon. Mit einem guten Lied, das Gott groß macht. Mit einem Psalm oder mit 5 Psalmen, die du liest. Mit Zeit, die du dir nimmst zum Beten. Mit Zeit, einfach still zu sein und nichts zu tun. Beim Fasten spart man nicht nur Zeit, man spart auch Geld. Geld, das man fürs Essen ausgeben würde. Ich zeige euch eine Internetseite, die heißt True Fasting, also echtes Fasten. Und die lädt zum Fasten ein. Man ist dort wie in einem virtuellen Restaurant und kann eine Speise auswählen. Wenn man zum Beispiel hier dieses feine Curry für $10 essen würde, dann kann man das anklicken und sich vorstellen, man würde das essen, aber man spendet die $10 an ein Hilfsprojekt, zum Beispiel in Nordafrika. Ich finde es eine geniale Idee zum Ausprobieren. Warum nicht diese Woche ausprobieren? truefasting.com, leider nur auf Englisch. Die Frage ist, wie sollen Christen fasten? Zwingli war damals 1522 eben irgendwie so mit beteiligt und er hat sich danach auch geäußert zu diesem Fasten oder eben auch nicht fasten und Wurst essen. Er hat gesagt, wer fasten wolle, solle das tun. Wer es nicht tun wolle, solle es nicht tun. Er hat Freiheit proklamiert, gesagt, die Kirche kann nicht irgendwas den Leuten auferlegen, was die Bibel gar nicht stützt. Und die Kirche, dass die Kirche irgendwo ihre Macht erhält, nein, das wollen wir nicht. Wir wollen auf das hören, was Gott uns sagt. Fasten ist kein Muss für Christen, aber eine gute Sache. Die richtige Motivation dahinter ist wichtig, denn es ist eine Möglichkeit, eine von anderen Möglichkeiten, die Liebe zu Gott auszudrücken. Unseren Hunger nach ihm auszudrücken, uns auf ihn zu fokussieren oder eine Bitte, eine Frage, die wir haben, zu unterstreichen und die Abhängigkeit von Gott zu spüren und gespannt zu sein, wie er antwortet, wie er uns beschenkt. Worauf verzichtest du kommende Woche? Lass uns beten. Vielen Dank, Vater im Himmel, für dein Wort. Danke für dein Vorbild, Jesus. Danke für das, was du deinen Nachfolgern beigebracht hast. Hilf uns, uns auf dich auszurichten, ehrlich das zu tun, nicht showmäßig, sondern mit dem ehrlichen Herzen. Vergib uns, wo wir das nicht tun. Und hilf uns, auf dich zu hören. Hilf uns, zu sehen, wo du uns verändern willst. Hilf uns zu sehen, was du uns geschenkt hast und noch schenken möchtest. Und lass andere an uns sehen, dass wir dir ehrlich nachfolgen wollen. Dass wir nicht perfekt sind, aber an dich glauben, der du perfekt bist. Uns angenommen hast, uns gnädig bist, uns weiterführst hin zu dir. Danke, Herr. Amen.